Guten Tag miteinander. Wir gehen in unserem Thema einen Schritt weiter. Letztes Mal ist es ein bisschen, oder das letzte Thema war Zeit, Umgang mit der Zeit. Es ist fest mit Eigenverantwortung gegangen. Wie kann ich leuchten in meiner Eigenverantwortung? Jetzt geht es einen Schritt weiter im Kreis. Und jetzt ist eigentlich so die Frage, wie kann ich leuchten, strahlen in den familiären Beziehungen, wo ich drin bin. Heute geht es um diese Beziehung. Zwei Wochen werden wir nochmal das Thema Homosexualität aufnehmen. Ein anderes Mal, auf das freue ich mich besonders, mit der Tabea zusammen das Thema Single sein. Und einmal auch noch die Familiengeschichte. Aber heute geht es um Ehe. Und ich mache so den Link vom letzten Thema von der Zeit. Ich habe gelesen, dass der Stress die Wirtschaft 10 Milliarden Franken kostet pro Jahr. Und dass 34,4% der Arbeitsbevölkerung unter chronischem Stress leidet. Das bedeutet, dass die Menschen, ein guter Drittel von unserer Menschheit, von der Arbeitsbevölkerung, unter einem permanenten Druck stehen, eine Überforderung spüren und vor allem, dass sie für Sachen keine Zeit mehr haben, die ihnen eigentlich wichtig wären, die sie wirklich wollen. Die Forschung tut sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, was für Auswirkungen dass der Stress auf Beziehungen hat. Und einer der führenden Paartherapeuten und Psychologen in der Schweiz, der Guy Bourdemann, hat folgenden Satz gesagt: Stress ist Gift für Paarbeziehungen. Stress ist Gift für Paarbeziehungen. Stress hat drei Gift in sich, wo Beziehungen korrodieren lässt. Der häufigste Grund, warum das heutzutage Ehen auseinandergehen, ist nicht der Tod, sondern der Stress. Obwohl man sich ja verspricht am Anfang, bis dass der Tod uns scheidet. Und gleichzeitig möchte ich sagen, alle Scheidungen haben damit angefangen, dass zwei Menschen das Gefühl haben, dass sie sich so sehr lieben, dass sie das Leben lang werden zusammenbleiben. Niemand geht eine Ehe ein mit dem Gedanken, sich dann irgendwann vielleicht einmal zu scheiden. Und trotzdem hält heute eine Ehe im Durchschnitt noch 14 Jahre. Wenn man dann auseinandergeht, dann fallen solche Gesetze wie: Wir haben uns auseinandergelebt. Ich habe den falschen Partner geraten. Oder ich fühle nichts mehr von den anderen. Die Liebe ist verlöscht. Ich finde es ganz schön, dass in der Bibel die Komponente, dass man sich in einer Liebesbeziehung distanzieren kann, dass die Komponente vorkommt, und zwar in der Offenbarung 2, Vers 4. Ich lese das vor aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dort steht: Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich noch, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Das wird nicht zu einem Ehepaar gesagt, sondern sagt Jesus zu der Gemeinde. Aber das Bild von Jesus, die Beziehung, die er hat zu der Gemeinde, wird ja als Prototyp, als Beispiel gebraucht für eine Ehebeziehung. Wie war es denn am Anfang? Ja, magst du dich erinnern, wo wir stundenlange Spaziergänge gemacht haben? Du hast erzählt und ich habe zugelassen. Und dann habe ich erzählt und du hast auch zugelassen. Weißt du noch, wie es war, als wir zusammen zu Nacht gekocht haben und dann noch Kerzen aufgestellt haben, damit es ein bisschen romantischer ist beim Nachtessen? Magst du dich erinnern an die liebevollen Notizen, die wir gemacht haben, die ganzen Briefe, die wir füreinander geschrieben haben? Magst du dich daran erinnern, wo wir noch zusammen ins Bett gegangen sind, zur gleichen Zeit, wo wir noch gekuschelt haben und uns umarmt haben und nachher sogar noch Sex gehabt haben? Und heute? Wie ist es denn heute? Heute sitzt sie am iPad. Er schaut seine Sportsendung, Formel 1 Rennen oder Fußball. Will sie noch ein bisschen an die frische Luft gehen, geht sie alleine spazieren. Am Abend, wenn sie müde ist, geht sie ins Bett und er sagt: Ich muss nur noch schnell am Computer, Er sitzt stundenlang am Computer, tut seine geschäftlichen Sachen erledigen. Wo er dann endlich auch ins Bett geht, so knapp nach Mitternacht, hört er seine Frau brummeln: Bist du auch schon da? Und er denkt: Wow, die ist ja noch angeschaltet, vielleicht könnte man ja noch. Aber sie hat überhaupt keine Lust. ist offensichtlich ein bekanntes Phänomen. Weißt du noch, wie es einmal war? Die Frage wird da gestellt in dem Bibeltext. Weißt du noch, wie es einmal war? Und vielleicht wird der ein oder andere, wird das vielleicht in der Nacht, wenn du im Bett bist, wird dir bewusst, dass du eigentlich ganz andere Sehnsüchte hast, als das, was du jetzt erlebst. Wo ist der Mann, den ich einmal geliebt habe? Wo ist die Frau, die ich einmal geliebt habe? Ist das alles gewesen? Wir also auch? Wie weit haben wir uns entfernt? Die Forschung sagt, dass in dem Entfernungsprozess der Stress eine grosse Rolle spielt. Stress ist nicht explizit der Grund, warum das Paar auseinandergehen. Aber er begünstigt und beschleunigt den Entfernungsprozess. Es gibt gewisse Bereiche, wo Stress verursacht. Und die brauchen so viel oder fressen so viel Energien und Ressourcen, wo eigentlich in Beziehungen investiert werden und die, ist nicht mehr, und die Ressourcen und die Energie ist nicht mehr da. Was ist überhaupt Stress? Ich kenne die ganze Theorie von Distress und Eustress. Aber eigentlich kommt das Wort Stress aus der Physik, aus dem Materialtest. Da wird ein Stück Metall wird x-mal auf der Maschine gebogen, zurückgebogen, bis es bricht. Und das ist die Stressgrenze, die Belastungsgrenze. X-mal das Gleiche, bis das Material nachher gibt. Stressgrenze. In der Ehe gibt es ja auch solche Sachen, oder? So permanente Situationen. Vielleicht Kinder, wo es gerade ein bisschen herausfordernd ist oder wo so viel Energie fressen. Oder wo vielleicht nicht das machen, was man gerne hat, wo man für Kinder das Zeug aufräumen am Schluss, oder? Gell, Familie Amsler. Oder eben der permanente Druck am Arbeitsplatz oder andere tägliche hohe Belastungen. Ich zitiere nochmal den Guy Bodemann, der sagt, die Mehrzahl der Paare scheitert heute vor allem aufgrund der Ansprüche des Alltags, des modernen Lebens und des beschleunigten Lebensrhythmus. Allerdings gilt es festzuhalten, dass die Liebe nicht am modernen Leben zugrunde geht, sondern daran, dass man anderen Dingen mehr Raum gibt als dem Partner und der Beziehung. Man schützt die Beziehung zu wenig vor den vermeintlich wichtigen Anforderungen, die Beruf, Karriere, Familie und so weiter mit sich bringen. Ich vergleiche, oder heute Morgen vergleiche ich Ehe mit dem Metallrohr. Ihr seht das Metallrohr, oder? Und ihr merkt wahrscheinlich auch, dass das nicht mehr glaubt. Weil es verrostet ist, es korrodiert. Das Problem ist, oder auch an einer Wasserleitung, das Problem ist, wenn ihr so erst den Rost ansetzt, dann macht eigentlich gar nichts. Ja, sicher, es glaubt nicht mehr so. Das vielleicht schon, aber die Funktionssüchtigkeit, das Wasser läuft noch jahrelang durch. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist von dieser ganzen Geschichte, dass wenn er mal Rost angesetzt hat, dass er immer mehr Rost ansetzt und irgendwann gibt es Rostlöcher. Und irgendwann bricht die Ehe. Wisst ihr, wo ich das Rohr gefunden habe? Das ist ganz einfach. In der Metallentsorgung. Im Rudi Sommer. Ja, gibt es das denn wieder, gell? Es ist typisch ein Rohr, wo verlöchert ist und immer brauchen kann, kommt in die Entsorgung. Und so ist es mit der auch. Und jedes Ehepaar, das heiratet, Lukas und Rahel und noch andere da ja, gell? Mike, Alisa und andere. Die glauben immer, ihr Rohr sei Edelstahl. Inox. Ja, ihr seid schon zahlt, ihr glaubt das nicht mehr. Aber die, die unter 30 heiraten, die glauben das. Die haben einen gewissen Idealismus und sagen, bei uns nicht. Die sehen, was alles schief geht, denken, bei uns sicher nicht. Wir haben uns so gern. Edelstahl, der glänzt immer. Der Stress nagt an den Beziehungen wie Rost an einem Rohr. Und zerstört es letztendlich. Ich möchte euch ein paar Punkte aufzeigen, die die Korrosion beschleunigen. Korrosion, das heisst eben der Rost, der angesetzt wird. Ihr versteht das sicher. Korrosion Progressionsbeschleuniger für eine Beziehung. Der erste Punkt ist, unter Stress, oder? Anderes wird wichtiger als Partnerschaft. In den allermeisten Fällen, eben so im Leben, ist es natürlich der Job, wie ich schon gesagt habe. Und das Perfide an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass man es am Anfang mega cool findet, dass der andere ins Fliegen kommt in seinem Job. Dass er weiterkommt, dass er Geld verdient. Man hätte ja auch einen Partner wollen, der einen Status hat. Oder? Und man hat mega Freude und unterstützt das. Und dann immer mehr kommt, dass ich muss nur noch schnell. Ich muss nur noch schnell. Und in der Ferien muss ich nur noch schnell Geschäftsmail. Und am Sonntag, oder? Geht es auch noch weiter. Selbst in der Ferien eben, muss man nur noch schnell die Mails bearbeiten vom Geschäft und so weiter. Ich muss nur noch schnell. Aber es ist nicht immer nur die Arbeit. Es kann auch ein Hobby sein. Und der Mann kommt heimkommt am Abend, einstempelt in der Familie und im Hobbykeller verschwindet. Und auch da, das ist genau das Gleiche, oder? Am Anfang, jetzt läuft alle Familienzeit und er ist im Hobbykeller. Am Anfang hat die Frau das mega cool gefunden und gesagt, mein Mann hat wenigstens ein Hobby. Das Zweite ist, gereizt, mir wird Stress macht gereizt und verschlossen. Also mir geht es mindestens so, ich weiß nicht, wie du hast. Wenn ich so ein bisschen unter Druck stehe und jeder kann, ich sollte doch noch und so weiter, dann werde ich ungeduldig, sehr ungeduldig. Sehr ein Markenzeichen von mir. Unwirsch. Und ich antworte nur noch mit knappen Sätzen. Oder ich tue mich ganz in die Höhle zurückziehen und gebe meinem Ehepartner, der Silvia, gar keinen Anteil mehr an meinem Leben. Möchtest du mit einem so Partner zusammen sein? Die beeinträchtigte Kommunikation ist natürlich sehr etwas Ähnliches, oder? Wenn ihr gewusst, dass nach gewisser Anzahl Ehejahr Kommunikation zwischen dem Partner 3 Minuten ist pro Tag. Und wenn man im Stress ist, 3 Minuten, das ist im Fall nicht nur bei den anderen. Und in diesen 3 Minuten, wenn man unter Stress ist, dann tut man auch nur noch gerade so ein bisschen das Funktionelle besprechen. Wer geht einkaufen? Wer bringt Kinder in die Schule? Und so weiter, oder? Und wer neben vorbleibt, ist die Frage, wie geht es dir eigentlich? Schon oft habe ich die Frage gar nicht gestellt, weil ich eigentlich gar keine Lust hatte, um jetzt zu hören, wie es ihr wirklich geht. Weil er braucht ja Zeit. Hey, dann müsste ich einmal ein bisschen hinsitzen und ihr auch signalisieren, meiner Frau, dass ich jetzt eigentlich Zeit habe und möchte wissen, wie es ihr geht. Wollt ihr das? Das Gleiche ist ja bei den Kindern auch, oder? Ich kann nicht Kind fragen, du, wie geht es, so ein Vorbeilaufen. Die schauen sehr schnell, hat er einen Moment Zeit oder sitzt er einen Moment an oder irgendwie, dass sie überhaupt nur anfangen zu reden. Und dann, wenn die emotionale Komponente fehlt im Gespräch, oder? Wenn man dann nur noch über Sachliche redet und das Emotionale außen vor bleibt, dann hat man irgendwann den Eindruck, man hat sich voneinander entfernt. Das ist genau dann da. Da kommt dann genau, oder in den meisten Bären sagt, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Gemeint ist eigentlich, man hat emotional, das Leben wir in 2 verschiedenen Aquarien. Es offenbart die persönlichen Schwächen noch viel stärker. Ich werde arroganter, fordernder, intoleranter, egozentrischer, ungeduldiger und aufbrausender. Je nachdem, was für Schwächen das ist, werden die unter Druck verstärkt. Ich finde es zum Beispiel ganz etwas schrecklich. Ich habe so eine Neigung, das ist eine meiner Schwächen, ist der Opportunismus. Oder? Es muss mal etwas nützen. Es ist manchmal wichtiger, dass mir nützt, dass es wirklich gut ist. Das ist Opportunismus. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon kennt. Und ich finde es ganz schrecklich, der Opportunismus in einer Beziehung. Also, dass der Partner eigentlich mir und meinen Zielen dienen muss. Und ja, nicht zu viel Energie in Anspruch nehmen, die ich eigentlich für meine Ziele brauche. Und unter Druck passiert da bei mir, dass dann der Opportunismus wieder stärker wird. Und ich, meine Frau, dazu degradiere, dass sie so quasi muss funktionieren, damit ich den Rücken frei habe. Ein weiterer Punkt ist der Lustkiller. Stress ist ein Lustkiller. Ist ja logisch, man macht ja das Schöne im Leben auch nicht mehr. Man geht ja nicht mehr miteinander aus, geht fein essen. Man geht ja nicht mehr so ins Konzert und macht die schönen Sachen nicht mehr so. Und auch, wie ich vorher schon angetönt habe, Stress tut auch die Lust an der Sexualität absetzen. Wobei Mann und Frau da natürlich völlig anders funktionieren, oder? Für den Mann wäre eigentlich der Sex noch so ein Ventil, um seinen Druck abzubauen. Aber die Frau, also das ist jetzt wieder sehr klischeemässig, aber halt in vielen Fällen ist es halt wirklich so. Aber die Frau hat eigentlich genau in den Momenten, wo sie unter Druck steht und wo sie irgendwo die Beziehung nicht stimmt und die emotionale Intimität auch nicht da ist, gar nicht so Lust dafür. Die Folge davon ist, dass in solchen Ehepaaren der Sex meistens an einem sehr kleinen Platz oder überhaupt fast nicht mehr stattfindet. Und dann kommt der Moment, wo der Mann glaubt, aber ich hätte doch etwas gut. Jetzt habe ich so einen Stress an meinem Arbeitsplatz, ich habe doch etwas zu gut. Und man muss sich etwas Gutes tun, man muss sich verwöhnen, man hat das sonst nicht. Der Wunsch, sich zu verwöhnen, wird stärker und dann beim nächsten Autokauf denkt man mal ein bisschen etwas Größeres. Vielleicht an einen Ferrari oder so. Oder eben auch in der Sexualität hat man so den Anspruch an seine Frau, du, eigentlich hätte ich doch mal etwas gut. Da kommt plötzlich so das rein, man hat eigentlich etwas zu gut. Und wenn man es von der Frau ja nicht mehr überkommt, oder? Weil wir ja schon gesagt haben, dass die Beziehung ein bisschen schwierig geworden ist, geht man halt mal auf, so auf die einschlägigen Online-Portale. Ein Auswuchs von unserer Gesellschaft. Und ich habe gelesen, laut Statistik, dass etwa ein Drittel von diesen Online-Portalen, oder dort, wo man Partner mit Niveau und so, Geschäftsfrauen, die gerade zuhause sind, dass ein Drittel von diesen Kontakten, von diesen Chat-Kontakten zum sexuellen Kontakt kommt, schlussendlich. Der Stress nagt an Beziehungen. Was kann man tun, wenn man in das reingeschlittert ist? Wenn man muss feststellen, dass das Rohr halt schon ziemlich verrostet ist und das nicht mehr so ist wie am Anfang. An einem Management-Kurs für Leadership haben sich die Leiter, die führenden, wirtschaftsführenden Leute, müssen mal mit der Frage beschäftigen, wenn du die letzte Stunde zu leben hast, was für Personen möchtest du denn sehen an deinem Sterbebett und was würdest du ihnen sagen? Und ich sage dir heute etwas, wenn du heute weißt, du möchtest deine Frau und deine Kinder dort sehen und wenn du heute schon weißt, du musst ihnen sagen, und dich entschuldigen, dass du so wenig Zeit für sie aufgewendet hast, dann bist du auf die, dann laufst du jetzt in die Irre. Dann musst du umkehren. Kehre um. Die Entfremdung ist die häufigste, oder wenn es eine Entfremdung gibt, dann muss ich auch etwas aufzeichnen. Das mache ich auch selten, zumal auch ein bisschen schonen. Jetzt habe ich ein Kabel ausgesteckt. Das ist so eine Ehebeziehung, oder da fängt es an, das ist eben, wenn man heiratet, 17. September und so. Da startet man in die Richtung, oder? So. Oh. Und da ist ein trauriges Smiley. Es wird ein bisschen schlechter, oder? Und dann hat man sich mit der Zeit entfremdet und dann sagt natürlich, so als Option, ja, dann sagt man, ja, man hat sich entfremdet, man hat sich nicht mehr so gern und sagt, ja, am besten gehen wir wahrscheinlich auseinander, oder? Eine Scheidung. Ist ja gar nicht so schlechte Scheidung, oder? Man hat Kind. Die haben gerade viele Vorteile. Die haben noch vier Großmütter. Stimmt da? Vier Großväter. Die Familie wird grösser, oder? Man hat noch mehr Geschwister und so weiter. Ist eigentlich gar keine so schlechte Lösung. In der Bibel steht, warum dass das eben nicht so eine gute Lösung ist. Und so in Markus 10 steht, ab dem Vers 7, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Das Wort, das da steht, verbinden, das heisst eigentlich auch leben. Jetzt habe ich da zwei Personen, das ist der Mann, nein, das ist die Frau. Und das ist der Mann. Cool. Ja, genau. Und jetzt heisst es, dass die einander zusammengeklebt werden. Und ihr habt das Experiment vielleicht auch schon gesehen. Und wenn man etwas, was zusammengeklebt ist, wieder auseinander ist, dann geht es schon. Aber es bleiben hässliche Klebstreifen zurück. Und das ist das, was passiert, wenn die an dem Punkt auseinandergehen. Es bleibt etwas zurück vom anderen. Man kann das nicht einfach so fein säuberlich trennen. Und damit möchte ich jetzt überhaupt nicht sagen, ich weiss, dass wir die vielen Leute hier haben, die auch eine Scheidung hinter sich haben. Und ihr seid so herzlich willkommen da. Und ich weiss, ich muss das wirklich zu meiner Schande auch sagen, wenn meine Frau anders wäre, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch schon lange geschieden wären. Ich finde, das ist auch ein System, wo auch die Frage ist, wie reagiert es auf Stress oder wie reagiert es auf gewisses Verhalten. Aber ich kann ein ganz ekliger Typ sein. Da vorne nicht, gell? Wenn ich da vorne stehe. Aber es gibt auch noch andere Seiten in meinem Leben. Und dann ist natürlich wichtig, ich finde ganz wichtig, dass Menschen, die das haben müssen, miterleben müssen, so eine Scheidung, dass die wirklich auch dürfen, dann einen Ort haben, wo sie voll hundertprozentig angenommen werden, wo sie vernetzt werden und dass sie heilig dürfen erfahren. Von dem, was passiert ist. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Zeta-Kirche ein Ort ist, wo Menschen, die Scheitern im Leben erfahren haben, dürfen heilig erfahren. Ganzheitliche Heilung. Also wichtig ist sicher, dass man früher mit Rostschutzmitteln dahinter geht. Oder wie es in der Bibel heißt, kehr um und handle wieder wie am Anfang. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Wie sieht das aus, wieder handeln wie am Anfang? Also zuerst heißt es, kehr um. Ja, genau. Da fängt damit an, dass man sich bewusst wird, wo man stehen. Dass man sich anfängt bewusst werden über die verschiedenen Gründe vom Auseinanderleben. Vielleicht ist ein einmaliges einschneidendes Erlebnis passiert. Vielleicht sind es verschiedene Vorstellungen von Ehe. Vielleicht sind es auch die verschiedenen Prägungen, die einem immer wieder in die Quere kommen, die die zwei Ehepartner mit sich bringen. Vielleicht ist es eben auch der Alltagsstress. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man miteinander mal schonungslos ehrlich wird an dem Punkt, dass man aufhört, einfach schön reden, oder? Das ist schon gut, das geht ja immer noch. Da sind Männer so Spezialisten, oder? Sondern, dass man den Ist-Zustand bestimmt und schonungslos dazu steht, wie es wirklich ist. Wie viel Rost, dass das Rohr vielleicht schon angesetzt hat. Das ist das Erste. Und dann das Zweite ist, das ist so ein bisschen der Prozess, ich muss den gleich nochmal aufzeichnen. Also wenn wir nicht auseinandergehen, dann wäre es eigentlich wichtig, dass man da Kurve macht. Und der Teil, über den rede ich heute. Was passiert da innen? Dass zu einer Umkehr kommen kann. Dass ein Rohr, das gerostet ist, wieder glänzen kann. Das Zweite ist anhalten und aufeinander zugehen. Wenn man beim Autofahren merkt, dass man sich verfahren hat, oder, dann macht es eine brüske Bremse und dann wird gekehrt. Niemand kann es im Sinn, um eine Stunde lang in die falsche Richtung weiterzufahren. Und das Navi ist auch lästig, oder? Wenn immer sagt, bitte wenden Sie. Aber ich glaube, das aufeinander zugehen ist ja so etwas Schwieriges. Oder wenn der ein Partner feststellt, es ist nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem. Dann ist es noch ganz schwierig für den anderen, um dann nicht einfach zu sagen, ja, nein, komm, ist das schon gut, es geht ja. Es geht ja. Und ich möchte auch heute Morgen einfach dazu auch motivieren, wenn dein Partner sagt, hey, wir müssen mal über etwas reden, was mich beschäftigt, dass du dann sofort darauf einsteigst. Ehrlich. Weil das hat dann sehr viel Mut gekostet, überhaupt das zu sagen. Wir müssen mal über etwas reden, was mich beschäftigt. Also der nächste Punkt ist das Aufarbeiten vom Geschehenen. Es langt nicht einfach, wenn man sagt, ja komm, wir machen es, komm, wir haben uns einfach wieder ein bisschen lieb. Das sage ich einmal, oder? Wenn ich einmal merke, jetzt habe ich wirklich einen größeren Konflikt ausgelöst und dann tut es mir leid, oder, weil vielleicht Tränen gekommen sind bei der Silvia und so. Und dann sage ich, komm, jetzt geben wir wieder ein bisschen Mühe. Das ist irgendwie zu billig. Weil nach zwei, drei Tagen bist du wieder am gleichen Ort. Das ist viel zu billig und zu einfach. So einfach geht es aber leider nicht. Es geht darum, dass man genau hinschaut, auch vielleicht auf Gründe, warum dass man an diesen Punkt gekommen ist und dass man miteinander aufschafft, den falschen Weg. Und dann noch als vierter Punkt ist das einander vergeben. Ich glaube, es gibt keine Umkehr ohne gegenseitige Vergebung. Und Vergebung ist nicht gleich wie Gerechtigkeit. Da geht es nicht um Gerechtigkeit wiederherstellen. Wie will man auch Gerechtigkeit wiederherstellen, wenn Sachen passiert sind, vielleicht in einer Beziehung, die wirklich schräg sind? Wie sollen wir einander vergeben? Es gibt einen Vers in der Bibel, in Epheser 4, Vers 32, wo heißt: Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wie hat Christus uns vergeben? Vorbehaltslos. Eigentlich heisst es ja da in dem Vers, kehre um, oder? In der Offenbarung heisst es eigentlich, tue Buße. Es geht darum, dass man den Fehler einsieht, dazu steht und um Vergebung bittet. Und das kostet den anderen enorm viel. Weil jemand, der den anderen um Vergebung bittet, macht sich sehr schwach und verletzlich. Und ich finde, da braucht man ganz feine Antennen füreinander. Das Schlimmste, wie du kannst reagieren kannst, wenn der andere dich um Vergebung bittet, ist, immer ein bisschen am Gängelband zu lassen und ein bisschen Macht zu spielen, oder? Das ist so sehr menschlich. Ich sage, ja, jetzt wird ich aber zuerst mal sehen, ob es auch anders wird. Die einzige richtige Reaktion, wenn der eine Ehepartner kommt und sagt, es tut mir leid, ist körperlich zum Ausdruck geben, indem man die Hand hebt oder umarmt und sagt, hey, ich vergib dir von ganzem Herzen. Das ist das Einzige. Wenn man sich dessen bewusst ist, was das jetzt der andere gekostet hat, um auf dich zu kommen. Und dann ist es wichtig, dass man darüber redet, was das emotional ausgelöst hat. Dass man Heilung kann erfahren. Dass man, und Heilung kann man nur erfahren, wenn, wird nur möglich, wenn man miteinander zu Gott geht und bittet, Herr, heile du uns. In unserer Beziehung und in unserem Leben. Ich habe hier noch so ein Beispiel mitgebracht, das Bild von einer Zugbrücke. Wo das soll symbolisieren, nochmal vielleicht das aufeinander zugehen. Eine Zugbrücke kann nur funktionieren, wenn beide Seiten ihren Teil runterlassen. Ihre Brückenhälfte runterlassen. Dann kann man drüber gehen. Dann wird die Beziehung tragfähig. Und ich finde, es ist extrem etwas Schmerzhaftes, wenn der eine von den Partnern seine Brückenteile runterlässt und der andere lässt es oben. Die Brücke funktioniert nicht. Vielleicht habt ihr gelesen, so von den grössten Baufehlern, die es so gibt in Chile, muss so eine Brücke abgebrochen werden, weil sie eine Fehlkonstruktion ist. Weil wenn du vom einen Brücke auf dem Fußgängerweg kommst, dann laufst du auf der anderen Brückenhälfte gerade auf der LKW-Linie drauf. Also die hat eigentlich falsch konstruiert und die muss wieder abgebrochen werden. Und jetzt soll ich dir etwas sagen. Deine Ehebeziehung, deine Brücke, die du hast, das passt. Hundertprozentig. Das ist nicht der Fall. Du läufst nicht auf eine falsche Linie. Das passt. Aber es ist wahnsinnig unbarmherzig und für den, wenn einer die Brücke oben lässt, sind die Brückenhälfte. Und für den sehr schmerzhaft. Und ich weiss, dass das ist das, was ich vorher gemeint habe. Zum Glück ist meine Frau jemand, der immer ihre Brückenhälfte sofort wieder runterlässt. Ich weiss nicht, was sonst passiert wäre mit uns. Ich bitte dich inbrünstig, wenn du merkst, dass dein Partner mit dir reden will, dann lass deine Hälfte ab. Silvia hat am letzten Sonntag zu mir gesagt, wo dann so eine Konfirmation und so vorbei war, und gesagt, sei sie froh, dass das wieder vorbei ist, alles, oder? Dass wir wieder mal ein Zeit für uns haben. Und ich habe schon Predigt im Hinterkopf gehabt, oder? Und habe gesagt, hey, ich finde das mega schön, ich finde das schön, dass du immer noch willst. Das war so ein Signal von meiner Frau, hey, mir ist ein Anliegen, dass wir unsere Beziehung auch wieder mal ein bisschen mehr Platz hat. Und die Frage ist, was machst du da damit, wenn du das merkst? Also kehrum, das ist so ein kehrum und jetzt kommt das noch zweite Handeln wieder so wie am Anfang. Jetzt geht es darum, dass man gemeinsam eine Zukunft definiert. Es muss nicht mehr alles so werden, wie es mal war. Geht ja gar nicht, man hat sich ja auch verändert. Aber dass man miteinander definiert, was heisst es denn, dass wir unserer Familie der Ehe Gewicht geben? Was heisst denn das ganz konkret in unserem Alltag? Über das musst du reden. Was heisst denn das, dass Karriere hinter der Familie kommt? Was heisst denn das ganz konkret? Muss ich Lokführer werden? Nein, es geht überhaupt nicht um das. Aber ich habe mal von einem gehört, der gesagt, zuerst bin ich immer, ich bin auf einer Seite gewesen, und der Job, und auf der anderen Seite sind die Familie gewesen. Und wisst ihr, was bedeutet, dass der Job hinter der Familie kommt? Das heisst, dass der Job auf die andere Seite geht und du und deine Familie sind auf einer Seite und wir nehmen miteinander die Herausforderung an. Und wenn einmal der Mann auf Geschäftsreise geht, dann sagt die Frau nicht, ah, jetzt gehst du schon wieder, schießt mich an. Sondern sagt sie, oh, das tut mir leid, dass du schon wieder musst gehen musst. Ich freue mich, bis du daheim kommst. Das ist so etwas anderes. Ich sage, das ist so etwas anderes, wenn du mit der Familie auf der einen Seite stehst, weil es erste Priorität hat und der Job ist auf der anderen. Das heisst nicht, dass du deinen Job nicht mehr recht machst. Aber es ist eine andere Grundhaltung, wo du dann drinnen stehst. Wenn wir miteinander reden, an dem Punkt, oder wenn wir umkehren möchten, wie gehen wir in Zukunft mit den Reibungspunkten um? Was macht unsere Paaridentität aus, sozusagen? Was macht uns aus? Wie machen wir es? Und dann einander wieder lieben. Das klingt gut. Du kannst nie mehr zum Ausdruck bringen, dass du den anderen liebst, als wenn du ihm Zeit schenkst. Johannes 13, Vers 34 steht, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Das Gefühl ist eben mehr als eine Tätigkeit. Oder das Gefühl, ich muss anders sagen. Wir fokussieren uns manchmal in der Liebe sehr stark aufs Gefühl. Und eben sagen dann manchmal, ich empfinde nicht mehr so viel von anderen. Und die Frage ist, was machst denn du noch da, was du früher noch gemacht hast, wo du mehr empfunden hast? Ich finde das mega schön an dem Vers, das heisst, kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Da geht es ums Handeln. Handeln. Das ist nicht einfach so ein bisschen Denken und ein bisschen Platonik und so weiter. Liebe ist viel mehr als ein Gefühl, es ist auch eine Tätigkeit. Der Paulus redet von der Bemühung von der Liebe. Mit dem Tatenweis zeigen, dass man niemand anders so fest liebt wie der Ehepartner. Das ist das Thema. Und wisst ihr, damit fängt mit dem an, dass ich anfange, lernen, auf mich zu schauen, dass ich ein ausgewogenes Leben lebe. Das ist noch komisch, oder? Der andere Liebe fängt damit an, dass es mir gut geht. Dass ich mich gesund ernähre, ein ausgewogenes Leben lebe, genug schlafen, zum Beispiel. Meine Zeit gut einteilen. Und da gibt dann Potenzial, um auch ein guter Ehepartner zu sein. Liebe heisst, der andere in seiner Andersartigkeit achten, über Problemsituationen zu reden, miteinander schwierige Situationen zu tragen und vor allem auch die emotionalen Komponenten mit einzubeziehen. Wenn es einem Ehepaar gelingt, über Gefühle zu reden, dann schaffen sie einen extrem guten Boden für ihre Beziehung. Manchmal gibt es so überrissene Erwartungen in der Nähe. Ist ja verständlich, wenn man sagt, der Ehemann soll seine Frau so lieben, wie Jesus gemeint geliebt hat. Das ist ja völlig Überforderung. Und manchmal haben vielleicht Frauen auch so überrissene Erwartungen an ihre Männer, wo man gar nicht gerecht werden kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man den Fokus nicht so sehr auf die Erwartungen aneinander richtet, sondern vielmehr aufs Beschenken vom anderen. Also nicht auf die Erwartungen an anderen, sondern aufs Beschenken vom anderen. Ich glaube, da gibt es eine enorme Entspannung in eine Ehebeziehung rein. Oder wenn ich erwarte, zum Beispiel, oder, so ein bisschen als Macho und so, dass meine Frau, oder, wenn ich am Mittag um 11:15 Uhr heim bin, dann muss Mittagessen auf dem Tisch stehen. Wenn das meine Erwartung ist, dann kann es 5-mal gut gehen und 6-mal vielleicht nicht. Und dann sage ich, wieso ist jetzt das Essen wieder nicht parat? Aber wenn ich die Erwartung gar nicht habe, sondern das Beschenken im Blickfeld habe, dann sage ich, da komme ich ganz anders rein und sage, jetzt könnte ich es eigentlich mal machen. Das ist so ganz eine andere Grundhaltung, oder? Wenn es nicht mit der Erwartung ist, sondern das Beschenken vom anderen im Mittelpunkt steht. Zusammenfassend, es ist der grösste Irrtum, wenn du glaubst, deine Röhre sei Inox. Edelstahl. Nicht rostend. Liebe wird ohne Investition, und wenn du glaubst, dass die Liebe ohne Investition ewig leben wird. Die Realität ist, dass sie sich halten und ihren anderen fremdet. Beziehungen können nur überleben, wenn sie eine hohe Priorität bekommen und die Liebe auch gepflegt wird. Oder früher war es dann ein bisschen anders gewesen. Dann am 5 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist man mit seiner Frau aufs Bänkchen gesessen, hat den Arm um die Frau herumgelegt und hat sich gefreut, dass die Kuhle drin sind und gemolken sind. Hat den Heuduft hat man eingeatmet und sich gefreut über das Leben und so weiter. Hat miteinander Zeit gehabt und miteinander geredet. Heute haben viele einen Job, wo sie 10 bis 14 Stunden unterwegs sind. Und da muss Liebe und Beziehung geschützt werden. Meine Empfehlung an alle Ehepaare, die drin sind, ist, mach eine Rostanalyse. In den nächsten 72 Stunden. Weil wenn man in 72 Stunden macht, dann machst du nie mehr. Also wenn dir etwas bewusst wird heute Morgen, hey, wir müssen unbedingt hinschauen als Ehepaar, dann musst du es in den nächsten 72 Stunden machen, sonst machst du es nicht mehr. Ich lade dich ein, eine Rostanalyse zu machen mit deinem Ehepartner, mal hinzusitzen und mal, dass er mal eine Auslegeordnung macht und sagt, wie geht es uns eigentlich? Wo sind wir gelandet? Wie glücklich sind wir eigentlich noch? Wie steht es eigentlich mit unserer emotionalen Intimität? Und so weiter. Ergreif die Initiative, nimm das Herz in die Hand und geh auf den anderen zu. Diese Beziehung ist viel zu wichtig, als dass du sie einfach korrodieren lassen darfst. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Liebhaber bist von Beziehung, von Ehe. Dass du sogar ein Vorbild uns gibst, wie du mit der Gemeinde umgehst, als Vorbild für eine Ehebeziehung. Und Vater im Himmel, ich möchte heute Morgen beten für die Menschen, die wir hier zusammen sind, für uns alle, die in einer Ehebeziehung stehen. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du unsere Herzen weit machst und uns den Mut gibst, um hinzuschauen, wie es wirklich ist. Ich möchte dich bitten, gerade für die, die in einer Beziehung stehen, die vielleicht schon lange gemerkt haben, dass der Ehepartner eigentlich reden möchte, dass sie von ihrem stolzen, hohen Ross runterkommen und bereit werden, demütig werden und sich zur Verfügung stellen. Vater im Himmel, ich möchte heute Morgen auch für die Menschen bitten, die noch so Klebstreifen an sich haben, weil eine Beziehung gescheitert ist. Ich möchte von ganzem Herzen bitten, dass die Menschen dürfen Heilung erfahren. Dass die Menschen ihre Geschichte mit vielleicht jemand anderem zusammen vor dir dürfen aufarbeiten. Und dürfen in eine neue Freiheit hineinkommen und ganz neu eine Lebensqualität dürfen erfahren. Ich möchte dir Danke sagen, dass du jede einzelne Person kennst, auch die, die alleine sind, die Singles sind. Ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder dürfen lernen, auf dich schauen und aus dieser Lebenssituation, wo wir drin sind, dürfen auf dich schauen und dir dürfen treu sein und erfahren, wie du Freude gibst, wie du Frieden gibst, wie du unser Leben erfüllst, mit etwas, wo wir niemand anders könnte überkommen. Danke, Jesus Christus, dass du jedem Einzelnen sagst, was für ihn jetzt dran ist. Amen.